Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
In diesen Versen geht es um den Anbruch des Auferstehungstages und das, was dann geschehen wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. An jenem Tag, da die Sonne verhüllt ist und die Sterne ohne Licht sind und die Berge in Bewegung geraten und höchste irdische Werte verlassen und vergessen werden, und sich das wilde Getier versammelt und die Meere sich aufbäumen und ineinander wogen und jedermann mit seinesgleichen zusammengebracht wird und die lebendig verscharrten kleinen Mädchen gefragt werden, warum nur wurdest du umgebracht? Und die Tatenbücher aufgeschlagen werden und der Himmel entschleiert wird und das Feuer der Verdammnis auflodert und das Paradies nahegebracht wird. An jenem Tag wird jedermann wissen, was er sich bereitet hat.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parsture.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parsture.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, gleich dem 16. Osar 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran.
Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Wie Sie wissen, liebe Hörerfreunde, besprechen wir zurzeit die Gute-Nacht-Lieder in der iranischen Folklore. Wir sagten, dass Schlaflieder auf eine lange Vergangenheit zurückblicken und sehr abwechslungsreich sind und ihr Inhalt vor allen Dingen die Wünsche und Sorgen einer Mutter widerspiegeln. In einigen Schlafliedern beklagt sich die Mutter beim Kind darüber, dass es nicht einschlafen will. Manchmal tadelt die Mutter in ihrem Lied das Kind oder neckt es. Und ein wenig Ungeduld ist aus dem Text herauszuspüren. Schlaf, schlaf, sei meine Blume, heile mein Herz. Wenn du wach bleibst, leistest du mir Gesellschaft. Wenn du schläfst, kann ich an anderes denken. Schlaf, schlaf, Blüte der Pistazie, dein Weinen hat mich müde gemacht. In Schlafliedern ähnlichen Inhalte holt die Mutter manchmal auch Lulu auf die Szene. Lulu ist eine gespenstische Fantasiegestalt. Pädagogisch interessant ist dabei, dass die Mutter nicht mit Lulu Angst macht, sondern Lulu vor dem Kind ängstigt und mit ihren Worten das Selbstvertrauen des Kindes stärkt. Zum Beispiel heißt es, Lulu, geh weg, unser Kind ist ein liebes Kind, es schläft. Oder, Lulu, was willst du von diesem Kind? Dieses Kind hat einen Vater und zwei Säbel umgebunden, verschwinde in die Hölle. In einigen Schlafliedern schüttet die Mutter dem Kind in der Wiege ihr Herz aus und spricht zu ihm über ihre Sorgen, als hätte sie einen Erwachsenen vor sich. Es kann sein, dass der Vater verstorben ist und die Mutter ihrem Kind in der Wiege den Verlust klagt. Meine Blume habe ich verloren und die Dornen blieben. Es blieb für mich ein hartes Leben, mir blieb ein Säugling im Arm, mir blieb diese Erinnerung an meinem geliebten Helfer. Den tiefen Inhalt eines Schlafliedes wird eigentlich nur das weibliche Gemüt gewahr. Die Mutter denkt bei einem Schlaflied nur an das Kind in der Wiege und an ihre eigene Stimmung. Sie spricht über ihre Empfindung. Den Männern gelingt es nicht, so erfolgreiche Gute-Nacht-Lieder zu dichten. Nun folgt die Fortsetzung der Geschichte von Djoser und dem Schatz. Diese Geschichte ist aus dem Buch Tausend und eine Nacht und mit Djoser und der Schamal-Dal-Schatz überschrieben. Sich, dass ein Händler einen seiner drei Söhne, nämlich den Djoser, besonders liebte und vor seinem Tode seinen Besitz in vier Teile aufteilte. Drei Teile sah er für seine Söhne, Salim, Salim und Djoser, und den vierten für sich und seine Gemahlin vor. Nach seinem Tod gaben die beiden ältesten Söhne alles aus und nahmen der Mutter ihren Anteil weg. Djoser aber nahm seine Mutter zu sich und sie ernährten sich vom Fischfang. Schließlich hatten Salim und Salim auch den Anteil der Mutter ausgegeben, und der gutmütige Djoser erlaubte ihnen, dass sie in seinem Haus leben. Er ging weiter auf Fischfang und ernährte Mutter und Brüder. Doch dann waren ihm keine Fische mehr ins Netz gegangen, und er entschloss sich, an den Rorun-Teich zu gehen und dort sein Glück zu versuchen.
Djoser war am Qarun-Teich, als plötzlich ein Mann auf einem Maultier auftauchte. Er war vornehm gekleidet und saß auf einem goldenen Sattel. Die Satteltaschen waren aus Brokat. Der Mann stieg ab, grüßte und sagte: »Ich habe eine Bitte. Wenn du sie mir erfüllst, werde ich dich reichlich belohnen.« Djoser sagte: »Sag, was ich tun soll.« Der Mann holte einen Seidenstrick aus der Satteltasche und sagte: »Binde mir die Hände zusammen und wirf mich ins Wasser. Dann warte ab, wenn meine Hände aus dem Wasser herausragen, zieh mich mit dem Netz aus dem Teich heraus. Aber wenn meine Füße aus dem Wasser herausragen, dann wisse, dass ich tot bin. Lass mich dann im Teich liegen und bring das Maultier mit den Satteltaschen zum Markt. Dort erkundige dich nach einem jüdischen Kaufmann namens Shamiye. Wenn du ihn gefunden hast, dann gib ihm mein Maultier mit den Satteltaschen. Er wird dir 100 Goldmünzen dafür geben. Nimm die Münzen und geh deiner Wege.« Djoser willigte ein. Nachdem Djoser den Mann in den Teich geworfen hatte, sah er nach einer Weile seine Füße aus dem Wasser herausragen und wusste, dass er nicht mehr lebt. Er ging auf den Markt, fand Shamiye und übergab das Maultier und die Satteltaschen. Shamiye händigte ihm 100 Goldmünzen aus und bat, dass er mit niemandem über diese Geschichte spricht. Djoser steckte die Münzen ein und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs kam er beim Bäcker vorbei. Thank you. Josa beglich beim Bäcker seine Schulden, kaufte Brot und Fleisch und kehrte nach Hause zurück. Die Mutter kochte das Fleisch und sie saßen alle zusammen und aßen zu Abend. Danach gab Josa seiner Mutter die restlichen Goldmünzen und sprach, »Liebe Mutter, behalte diese Münzen, damit ihr nicht hungern müsst, wenn ich nicht da bin.« Am nächsten Tag ging Josa wieder mit dem Fischernetz an den Korun-Teich. Er hatte es gerade ins Wasser geworfen, als wieder ein Mann auf einem Maultier herbeikam. Der Mann grüßte und fragte Josar, »Sag, ist gestern nicht ein Mann wie ich auf einem Maultier hierher gekommen?« Josar wollte das Geheimnis hüten und schüttelte den Kopf. »Nein, niemand.« Da lachte der Mann. »Ei weiß über alles Bescheid.« Und dann erzählte er von A bis Z, was sich zugetragen hatte. Josar sagte, »Wenn du schon alles weißt, warum hast du mich dann gefragt?« Da sagte der Mann, »Hör, ich möchte, dass du mit mir dasselbe machst.« Er gab Josar einen Seidenstrick und Josar tat dasselbe, was er am Tag vorher getan hatte. Dann setzte er sich ans Ufer und wartete darauf, was passiert. Als er die Füße des Mannes aus dem Wasser ragen sah, wusste er, dass er tot war. Also brachte er das Maultier mit der Satteltasche wieder zu Chamier und erhielt 100 Goldmünzen dafür. Als Josar nach Hause kam und seiner Mutter die Münzen gab, fragte diese erstaunt, »Josar, sag mir die Wahrheit. Woher hast du diese Münzen?« Da erzählte Josar seiner Mutter alles und bat sie, niemanden in das Geheimnis einzuweihen. Am nächsten Tag kam am Teich wieder ein Mann auf einem Maultier herbei und es spielte sich das Gleiche wie am Vortag ab. Jedoch ragten nicht seine Füße, sondern seine Hände aus dem Wasser hervor, nachdem Josar ihn in den Teich geworfen hatte. Sofort sprang Josar auf, warf sein Fischernetz ins Wasser und zog den Mann heraus. Der hielt 2 rote Fische in seinen Händen und sagte, »In meiner Satteltasche sind 2 kleine Gefäße. Hol sie herbei und öffne sie.« Josar holte die Gefäße, der Mann legte die Fische hinein und verschloss sie. Dann sagte er, »Ich danke dir, Josar, du hast mein Leben gerettet.« Da beschwörte Josar ihn, »Guter Mann, bei Gott, erzähl mir, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Wer waren diese beiden anderen Männer und warum sind sie ertrunken? Wer ist eigentlich Chamier und was ist mit diesen beiden Fischen?« Der Mann sagte, »Nun, ich werde es dir erzählen, hör gut zu. Aber was er erzählt hat, können wir erst beim nächsten Mal berichten, denn heute reicht die Sendezeit dazu nicht aus.«
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Eftekhari mit dem Titel Chiragh Zendegi, das heißt Licht des Lebens.
چرا به زندگی من جدا از کاروان موندم، از همراهان در سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم. برگی از خزان افتاده در راهم خدایا، با دلی افسرده در توفانی از آهم خدایا، کو مرا حالی که در هستی تو را خانم خدایا، کو مرا مستی که تا دستی برفشانم خدایا. نشستم به راه تو مگر شبی بازایی، فروغ جان خستم شقایق سهرایی، بیا بیا کره برم به زمهنت تنهایی. روز شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی، من جدا از کاروان موندم، از همراهان در سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha. Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, zu einem weiteren Teil aus unserer Reihe über Nahdul Balagha. Heute möchten wir uns kurz damit befassen, wie Imam Ali a.s. die Einheit Gottes sieht. Bitte begleiten Sie uns weiter durch das Programm. Tauhid oder die Einheit Gottes ist ein wichtiger Punkt der Glaubensdebatte. Die Propheten Gottes haben alle zum Glauben an den einen Gott herbeigerufen. Tauhid, die Einheit Gottes und die Gotterkenntnis sind zwei wichtige Schlüsselthemen in dem edlen Werk Nahdul Balagha. Überhaupt basiert das Denken von Imam Ali auf der monotheistischen Einstellung. In einigen Freitagsgebetsansprachen hat der Imam sehr ausführlich darüber gesprochen. Der Glaube an die Einheit Gottes ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Dieser Glaube äußert sich, wenn er wahrhaftig ist, in allen persönlichen und gesellschaftlichen Lebensbereichen. Ein wahrer Gottgläubiger ist in jeder Situation Gott zugewandt. Der Glaube an Gott bildet das beständige Fundament für sein Denken und Handeln. Der Mensch, der nun den einen Gott anbetet, denkt nicht nur in Gebetsstätten an ihn und dient ihm nicht nur zu bestimmten Zeiten, sondern der Gedanke an Gott begleitet ihn überall hin und sein Herz fließt über von der Liebe zu ihm. Er betrachtet sich immer als Diener seines Herrn, des Herrn der Welten. Imam Ali a.s. zitiert den Propheten Gottes mit folgendem Satz: Tauhid, der Glaube an den einen Gott, ist schon die Hälfte der Religion. Imam Ali a.s. hat in der zweiten Freitagsgebetsansprache im Nahdul Balagha über die Wirkungen des monotheistischen Glaubens an den einen Gott gesagt: Ich zeuge dafür, dass es außer dem einen Gott keinen Gott und keinen Teilhaber für ihn gibt. Es ist ein Bekenntnis, von dessen Wahrhaftigkeit ich überzeugt bin und dem ich, solange ich lebe, treu bleiben werde, und es ist mein Vorrat für die Bedrängnisse im Jenseits. Das Bekenntnis über die Einheit Gottes ist eine Voraussetzung für den Glauben und es ist der Beginn für die Wohltaten Gottes. Es ruft die Zufriedenheit des Allbarmherzigen hervor und ist die Abkehr von Satan. Ali a.s. Salam sagt über sein Bekenntnis zu der göttlichen Einheit: Um an dieses hohe Bekenntnis zu gelangen, habe ich verschiedene Prüfungen hinter mich gebracht. Bei allen diesen Prüfungen bin ich immer demselben Ruf und Fingerzeig begegnet. An jeder Stelle, die ich im Leben passiert habe, und bei jedem Vorfall, den ich erlebte, erblickte ich eine einzige hohe Größe als die Quelle und erkannte, dass jener, der die winzigsten Teile des Körpers einer Ameise bewegt, derselbe Gott ist, der die Welt mit ihrer ganzen Gewaltigkeit lenkt. Ich habe an der Ordnung der Bestandteile des Daseins gesehen, dass es nur einen Herrn und Schöpfer gibt. Die Überzeugung von dieser Einheit hat meine Worte, meine Taten und mein Denken von Widersprüchlichkeit freigemacht. Dieser Glaube an die Einheit Gottes und daran, dass es keine Widersprüchlichkeit in der Daseinswelt gibt, spendet dem Menschen Zuversicht und Ruhe. Denn der Mensch, der Teil dieser weiten Welt ist, begreift,
dass er wie die anderen Bestandteile des Daseins an seinem Platz steht und Gott ihm das, was für ihn am besten ist, bereitgestellt hat. So bleibt der Mensch auch in den Engpässen des Lebens standhaft und erlernt Geduld. Die Einheit und der wunderbare Einklang, die in der Daseinsordnung zu beobachten sind, liefern einen vortrefflichen Beweis für die Einzigkeit Gottes. Wenn wir die Geschöpfe Gottes in der Natur betrachten, werden wir leicht zu der Erkenntnis kommen, dass es nur einen Schöpfer gibt. Der Heilige Koran spornt die Menschen an, über die Zeichen Gottes nachzudenken, damit sie auf diese Weise den Erschaffer der Welt erkennen. Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam, legt die Geheimnisse der Schöpfung dar und erinnert daran, dass der eine Gott alle Kreaturen erschaffen hat. Seine Freitagsansprache 185 beinhaltet wie folgt: Wenn du die Pfade des Nachdenkens wählst, damit du in die Tiefe deiner Gedankenwelt gelangst, wird dich dein Denken zu der Einheit des Schöpfers führen. Denn du wirst erkennen, dass der Schöpfer der Ameise derselbe Schöpfer ist, der die Dattelpalme erschuf. Denn alle Geschöpfe, die winzigen und großen, die feinen und groben, die schwachen und starken, ähneln sich in ihrer Erschaffung.
Damit will Imam Ali alaihi salam sagen, dass der erstaunliche Einklang zwischen den Geschöpfen und die Präzision und Festigkeit in der Schöpfung darauf hinweist, dass ein einziger Gott, der eine Gott, das ganze Dasein entworfen hat. Imam Ali alaihi salam sagt, dass es sich in der Welt bemerkbar machen würde, falls Gott noch einen Teilhaber hätte. Bei der Betrachtung des Daseinssystems und der Ordnung und Planung, die in ihm herrschen, wird schnell ersichtlich, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Imam Ali verdeutlicht dies in einem Brief an seinen Sohn Imam Hassan alaihi salam. Mein Sohn, wenn dein Herr einen Teilhaber hätte, dann wären seine Boten zu dir gekommen. Du würdest die Spuren seiner Herrschaft sehen und du würdest seine Taten und seine Eigenschaften kennen. Wie Gott jedoch selber von sich sagt, ist er der einzige Gott. Der Glaube an die Einheit Gottes schließt den Gedanken aus, dass es irgendeine Ähnlichkeit mit ihm gibt. Ali alaihi salam hat über Gott gesagt, dass er von den Geschöpfen verschieden ist und nichts wie er ist. Er spricht: Es gibt kein Beispiel für Gott und nichts, was ihm ähnlich wäre, so dass es wie er sein könnte. Ali sagt auch: Gott ist ein einziger, welcher nicht wie anderes ist. Ali will sagen, dass Gott in keiner Beziehung Ähnlichkeit mit den Geschöpfen hat. So steht es auch im Koran, in Sure 42, Vers 11. Nichts gibt es seinesgleichen. Gott ist wegen seiner Helligkeit und seines unendlichen Lichtes nicht durch unseren Verstand und unser Denken erfassbar. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt hinsichtlich der Einheit und Einzigkeit Gottes. Imam Ali betrachtet die Beschreibung Gottes nicht als angemessen und sagt: Wer Gott beschreibt, hat ihn begrenzt. Imam Sadiq alaihi salam gibt folgende Begebenheit aus dem Leben Imam Alis wieder. Imam Ali sprach gerade in der Moschee von Kufa, als ein Mann aufstand und sagte: O Amir al-Mu'minin, beschreib uns Gott, damit wir ihn noch besser kennen und lieben. Der Imam rief die Menschen herbei, und als die Moschee angefüllt war, bestieg er den Rednersitz. Er dankte und pries Gott den Reinen und entsandte Friedensgrüße an den Propheten. Dann sagte er: Das Wesen Gottes wird niemals in das Gefäß des Denkens der Denkenden passen. Auch starkes, tiefes Nachdenken vermag nicht bis zum Wesen Gottes vorzudringen. Es wird auch nicht die geringste Spur von seiner Pracht und Herrlichkeit in Gedanken, Gemüt und Herz des Menschen Einlass finden, denn er ist etwas anderes und die Geschöpfe sind für sich etwas anderes. Zweifelsohne ähnelt etwas einem anderen, wenn es ihm in einer Sache entspricht. Aber wie kann etwas, für das es keinerlei Entsprechung gibt, nämlich Gott, etwas anderem ähneln? Damit, liebe Freunde, geht unser heutiger Beitrag über das Nahjul Balagha zu Ende. Wir hoffen, dass ein jeder von uns sich von dem einen unbeschreiblichen Gott lenken lässt und der Allmächtige uns von den Versuchungen Satans fernhält.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Humayun Shajarian mit dem Titel Shabohang, auf Deutsch Nachtigall.
Can I get both of you?
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in der letzten Sendung über Essmanieren im Islam gesprochen. Diese Regeln gehen auf den Koran, auf Belieferungen und das Verhalten der Propheten zurück. Im Koran in der Sure Ahzab, Vers 21 steht, wahrlich, ihr habt an dem Gesandten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allah häufig gedenkt. Das Leben von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, und auch seine einzigartige Persönlichkeit ist das beste Vorbild für die Menschheit. Gott gab Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, ausgezeichnete Eigenschaften mit auf dem Weg. Daher besaß er auch Respekt und Würde. Er achtete in seinem individuellen und sozialen Verhalten auf viele Schwerpunkte, hinter denen ein Grund und ein Ziel steckten. Zum Beispiel gab es für ihn bestimmte Eisregeln und er empfahl sie den anderen weiter. Wir werden uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn die Mahlzeit zu Ende ist, so gibt es auch dafür bestimmte Regeln, die ebenso für die Gesundheit nützlich sind. Die Danksagung an Gott und das Gebet für noch größere Gaben ist ein Verhalten, das man am Ende der Mahlzeit durchführt. In diesem Zusammenhang sprach Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, zu Imam Ali a.s., O Ali, sag vor dem Essen im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen und nach dem Essen Gott sei gedankt. Dann schreiben dir die Engel während der Mahlzeit gute Taten auf, weil du die Nahrungsaufnahme im Namen Gottes beginnst und sie auch in seinem Namen beendest. Die Zeit dazwischen wird dir also als eine gute Tat angerechnet. In der Sure Barara, Vers 172 steht, O ihr, die ihr glaubt, esset von denen guten Dingen, die wir euch bereitet haben, und seid Allah dankbar, wenn ihr nur ihm dient. Dankbarkeit Gott gegenüber, der all die Gaben besitzt und von den erschaffenen Geschöpfen, insbesondere den Menschen, unabhängig ist, ist eine gute Tat der tugendhaften Menschen. Im Allgemeinen handeln religiöse Großgelehrten immer so, dass sie nach der Mahlzeit Gott dankten, dafür beteten, dass Armut aus der Gesellschaft verschwindet und dass die Hungrigen von ihrem Leid erlöst werden. Es ist sehr angesagt, dass man nach dem Essen auch dem Gastgeber dankt. Es wird gesagt, dass Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, stets seinem Gastgeber nach dem Essen dankte und für ihn betete. Er empfahl auch den anderen, dies zu tun, damit sich diese Tat unter den Menschen verbreitet. Im Islam wird auch geraten, dass man nach dem Essen die Krümel, die um den Teller herumliegen, einsammelt. Tut man das, so wird Gott uns noch mehr Gaben schenken. Die islamischen Lehren sind von Gott, dem Allmächtigen. Sie basieren auf Weisheit und dienen dazu, die Menschheit auf den richtigen Weg zu führen. Manchmal sind diese Weisheiten deutlich und klar, sodass sie durch kurzes Nachdenken erkannt werden, wie etwa das Waschen der Hände vor jeder Mahlzeit. Aber manche sind nicht so leicht zu erkennen und man muss sehr viel darüber nachdenken und intensiv nachforschen, zum Beispiel, weshalb man vor und nach dem Essen den Namen Gottes erwähnen soll. Die Aufmerksamkeit der islamischen Lehren auf kleine und feine Standpunkte ist ein Beweis dafür, dass der Islam eine vollkommene Religion ist. Zum Beispiel ist die Betonung darauf, dass man Krümel einsammeln soll, ein Grund für die Sauberkeit der Wohnung und auch dazu, Krankheiten so vorzubeugen. Prophet Muhammad nahm nach dem Essen ein wenig Salz zu sich. Er wusch sich die Hände und den Mund und putzte sich die Zähne. Er sagte darüber, verwendet Zahnstocher, denn sie säubern den Mund und sind auch gut für das Zahnfleisch. Zahnärzte sind der Meinung, dass Mundgeruch dann entsteht, wenn man die Zähne nicht putzt. Forscher sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Mundgeruch dann entsteht, wenn der Mund trocken ist und zu wenig Speichel hat, was besonders im Schlaf der Fall ist. Salz nach dem Essen zerstört die Mikroben, vermehrt den Speichelfluss und verhindert somit Mundgeruch. Wenn man die Zähne nicht putzt und die Mundhygiene nicht beachtet, so entstehen Zahnkaries und Zahnfleischschwellungen. Es ist also wichtig, nach jeder Mahlzeit die Zähne zu putzen und Karies und Paradentose vorzubeugen. Eine weitere Empfehlung im Islam heißt, dass man nach dem Essen nicht badet. Imam Reza alaihi salam sagte darüber, badet nicht mit vollem Bauch, denn dadurch entstehen Koliken. Ärzte sind der Meinung, dass das Baden nach dem Essen das Blut schneller in den Adern fließen lässt, was dazu führt, dass der Blutkreislauf um den Magen weniger zirkuliert und somit das Verdauungssystem schwächer wird. Forschungen zeigen, dass dadurch auch Stress entsteht und zu Störungen bei der Blutversorgung für das Herz und Kreislauf führt. Das Abendessen und deren Wichtigkeit ist ein weiterer Schwerpunkt, der im Islam Beachtung findet. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sprach darüber, verzichtet nicht auf das Abendessen, auch wenn es nur aus einer trockenen Dattel besteht. Der Verzicht auf das Nachtmahl führt nämlich zu einer frühzeitigen Alterung. Das Abendessen ist die Kraft für alt und jung. Laut Koranversen und Überlieferungen sind die wichtigsten Mahlzeiten das Frühstück und das Abendessen. In der Sure Maryam, Vers 62 heißt es, sie hört dort kein leeres Gerede, sondern nur Friede, und sie werden dort ihr Unterhalt morgens und abends empfangen. Dr. Hossein Ravozadeh, Fachexperte für traditionelle Heilmedizin, sagt über die Mahlzeiten, das Frühstück ist die wichtigste Hauptmahlzeit, das in den ersten Morgenstunden gegessen werden muss. Nimmt man es zu spät ein, so verdickt das Blut. Beim Mittagessen soll man darauf achten, auch wenn man sich hungrig fühlt, dennoch nur wenig zu essen. Danach sei es gut, sich eine Viertelstunde hinzulegen. Überlieferungen deuten darauf hin, dass man nicht mit leerem Magen schlafen soll. Das Schlafen mit vollem Magen wird allerdings auch nicht empfohlen. Dr. Ravozadeh sagt, will man gesund leben, so soll zwischen dem Abendessen und dem Schlafen gehen eine Zeitspanne von 3 Stunden liegen. Beim Abendessen soll man auf Weißbrot, Reis und Stärken verzichten. Bis zu einer weiteren Sendung, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pulse Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.